Lass die Merkel in Ruhe. Die Merkel ist doch nicht das Problem.
Ach nein, sondern?
Ja, das große Ganze. Der ganze Kapitalismus. Schauen Sie, wir sehen zwar, der Kapitalismus ist in den Wechseljahren. Er ist zickig, lustlos. Er will seine Ruhe haben. Da ist kein Platz mehr für Demokratie. Die Demokratie hat nur noch ein Gästezimmer.
Ja, und wer schüttelt im Gästezimmer die Betten auf? Seit 6 Jahren red ich mich wegen dieser Frau um Kopf und Kragen. Es war von Anfang an klar, Merkel ist nur eine Erfindung des Boulevards, damit die Märkte eine willfährige Erfüllungsmarkt haben, eine Kaltmamsell des Kapitalismus, die sie vor sich hertreiben können, um uns, den Souverän, als schlimme Augenwurst auf der Schlachtplatte serviert zu bekommen.
Kompott Nummer 294, Unterzug. Hallo und herzlich willkommen zum 294. Kompott, den ich am heutigen... Naja, der schlimme Regen ist dem nicht entkommen. Aber kühlen Freitag, dem 2. Dezember 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 12:07.
Jawohl, ja. Und den Titel, der erklärt sich in der allerletzten Meldung im dritten Teil. Weil ich habe da ein Problem. So, das Intro hätte ursprünglich ein anderes sein sollen, aber da habe ich jetzt einfach mal aus der vorletzten, aus der 44. Anstaltssendung den rentenden Priol über Merkel einfach mal reingeholt, weil, ja, passt trotzdem. So, und was es aber ansonsten hier wieder zu hören gibt, ist die übliche Dreiteilung, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech, Space, inklusive einer Meldung, über die ich nicht so richtig glücklich bin. Also genau genommen bin ich ziemlich unglücklich über die, aber ja. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich ganz klassisch Regierung, Wirtschaft und mehr verstecken. 5 Grad, angeblich partly sunnige, ich würde es eher als partly tröpfelige. Quite cool greetings. Die 5 Grad, die Windchillen 4 und Comfort Level 2. Und der Wind macht 9 bis 30 oder 22 km/h aus dem Westen. Immerhin habe ich auf dem Regenradar gerade nachgeguckt und festgestellt, das Getröpfel ist nur... Tut nur so, als wäre es da. Der Radar sieht da gar kein Tröpfel. Von daher, nein, es tröpfelt nicht. So, dann hätten wir da mal die Regierung. Da gibt es erstmal vom letzten Freitag die Meldung, dass wir jetzt alle vermüllert werden, weil nämlich tatsächlich der Bundesrat brav den bisherigen saarländischen Ministerpräsidenten, den Peter Müller, zu einem Bundesverfassungsrichter gewählt hat. Und zwar einstimmig, wie es aussieht. Was irgendwie in die Kategorie reinfällt, weil an sich so qualifikationsmäßig ist der Mann wohl mal irgendwie für... Waren es schon Jahre, also auf jeden Fall für eine relativ übersichtliche Zeit Richter an irgendeinem Kaffgericht gewesen. Und der macht jetzt ab demnächst einen auf Bundesverfassungsrichter und wird Nachfolger von Udo Di Fabio. Und dann gab es noch eine zweite Entscheidung, die jetzt hier allerdings in der DPA-Meldung vom letzten Freitag nicht auftauchte. Also sie haben dann jedenfalls auch noch eine zweite Richterstelle mit einer Frau besetzt, die dann auch irgendwann demnächst ihr Amt antreten kann. Oder anders ausgedrückt, ja, jetzt sind wir schon so weit, dass Politiker, die sich eigentlich nur dadurch qualifiziert haben, dass sie eine ganze Weile brave Landespolitiker waren, plötzlich in höchstrichterliche Ämter geschoben werden, weil sie formal auf dem Papier eigentlich theoretisch qualifiziert sein sollten. Nun ja, nachdem die Opposition sich ja im Bundesrat überhaupt nicht gewehrt hat, ne, weil sonst hätte es ja kein einstimmiges Ergebnis geben können, und zwar wieder mal keine Opposition sich gewehrt hat, fällt das in die Kategorie, okay, dann brauchen sie sich in Zukunft auch nicht mehr beschweren. Ne, das Recht haben sie sich jetzt damit genommen. Aber ja. So, dann gibt es eine Mini-Grenz. Die Koalition hat sich auf eine Anhebung der Verdienstgrenze für Mini-Jobber um 50 Euro geeinigt. Statt 400 sollen diese künftig 450 Euro verdienen dürfen. teilten die sozialpolitischen Fraktionssprecher von Union und FDP, Karl Schieverling und Heinrich Kolb, mit. Für die sogenannten Midi-Jobber steigt die Verdienstgrenze um den gleichen Betrag von 800 auf 850 Euro. Während Minijobber von eigenen Sozialbeiträgen ganz befreit sind, müssen Midi-Jobber reduzierte Beiträge zahlen. Okay. Schön urschwanschig, kommt sogar hin. So, dann gibt's einen Rüstkort. Deutschland hat nämlich nach Medieninformationen im vergangenen Jahr mit der Ausfuhr von Rüstungsgütern so viel Geld eingenommen wie noch nie. Insgesamt seien für rund 2 Milliarden Euro Waffen und Ausrüstung exportiert worden, berichtet der Spiegel unter Berufung auf den aktuellen Rüstungsexportbericht der Bundesregierung. Das entspreche einem Zuwachs um knapp 50% im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus hätten deutsche Hersteller 2010 Verträge im Umfang von etwa 5 Milliarden Euro geschlossen. Exportiert würden vor allem hochwertige Rüstungsgüter wie U-Boote, Kriegsschiffe und Panzer. Das Bundeskabinett will den Bericht den Angaben zufolge nächste Woche verabschieden. Na, da ist also ein Aufschwung. Plus, ich weiß jetzt nicht, ob es ins Jahr 2010 reinzielt. Könnte aber locker. Na, also mindestens ein U-Boot hat ja die deutsche Regierung den Griechen aufgeschwatzt, obwohl die das gar nicht haben wollten. Und obwohl die sich das eigentlich auch nicht leisten können. Na, also, wenn sich Merkel hinstellt und was von Sparen faselt, dann kommt sie nicht auf den Trichter, vielleicht bei irgendwelchen Rüstungsausgaben anzufangen, sondern nein, alles danach. So, also frei nach dem Motto, ihr müsst sparen, aber nicht bei den Sachen, die ihr von uns kauft. Ja. So, am Montag gab es dann den BFD-Erfolg. Der Bundesfreiwilligendienst in Deutschland wird nämlich besser angenommen, als von vielen Sozialverbänden befürchtet. Man habe ein ungebremstes Wachstum, sagte der Bundesbeauftragte Jens Kreuter der Nachrichtenagentur dpa. Der BFD war im Juli als Nachfolger des Zivildienstes eingeführt worden. Derzeit engagieren sich mehr als 26.000 Freiwillige. So sei das von der Bundesregierung gesteckte Ziel von 35.000 Freiwilligen im Jahr 2012 gut realisierbar, sagte Kreuter. Jede Woche würden rund 1.000 neue Anmeldungen eingereicht. Aha. Okay, Jubelmeldung. Dass es vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass Leute wissen, dass sie auf absehbare Zeit schlicht keinen sonstigen bezahlten Job kriegen, ist jetzt eine Vermutung, die ich mit nichts belegen kann, aber ja. Na, nachdem ja die Arbeitslosen-Fake-Zahlen ja auch gerade wieder hochgejubelt werden. Beziehungsweise runter werden sie eigentlich gejubelt, aber ja. Dann gibt es eine FDP-Strafe. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat eine Millionenstrafe gegen die FDP wegen der Spendenaffäre um ihren früheren Spitzenpolitiker Jürgen Möllermann bestätigt. Das Gericht entschied, dass die Partei knapp 3,5 Millionen Euro wegen Verstößen gegen das Parteiengesetz zahlen muss. Damit wurde die Klage der FDP gegen die Strafe erneut zurückgewiesen. Der Rechtsstreit scheint aber auch mehr als 8 Jahre nach dem Tod von Möllermann nicht zu Ende. Die FDP will voraussichtlich vors Bundesverwaltungsgericht ziehen. Na, also die geben nicht auf. Aber hey, diese Verbrecherpartei, ja, die kann ruhig auch weiter noch vor Gericht rumliegen. Wer wär's eigentlich mal mit einem Parteiverbot von den Pfeifen? So, dann gibt's Pöbelberg. Guttenplack greift nämlich die Uni Bayreuth an. Habe ich aus den D-Radio Wissensnachrichten am Dienstag geklaut. Seinen Doktortitel musste er vor 9 Monaten zurückgeben, doch die Diskussion über seine wissenschaftliche Arbeit ist für Karl Theodor zu Guttenberg noch nicht zu Ende. Die Universität Bayreuth war zu dem Schluss gekommen, dass er weite Teile der Arbeit abgeschrieben hatte und hatte Guttenberg deshalb den Titel aberkannt. Der frühere Verteidigungsminister wirft der Uni jetzt vor, nicht unabhängig gewesen zu sein und ihn vorschnell verurteilt zu haben. Das sagt er im Interview mit dem Journalisten Giovanni Di Lorenzo, das heute als Buch erscheint. Der bayerische Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch widerspricht, die Universität habe sorgfältig und unabhängig geprüft. Es gehe allein um die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeiten, sagte der FDP-Politiker. Na, ich meine, der Witz bei der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass also zumindest der Normalbevölkerung es gar nicht um Plagiate und Raubmordkopie und was weiß ich nicht geht, sondern es geht ja, also dem, was ich so als Eindruck habe, Vorsicht, gefährliches Dreiviertelwissen, na, also mir geht's nicht darum, dass der Kerl da gelogen und dass der Kerl geraubmord kopiert hat, sondern mir geht's vor allen Dingen darum, er hat geraubmord kopiert, ist dabei erwischt worden und hat bis zum Ende geleugnet. Na, er hat immer nur das eingestanden, was gerade er wusste, das sowieso die ganze Welt schon weiß. Ja, weswegen er wissenschaftlicher Dienst des Bundestages halt nur, was waren es, 2 Texte zugegeben hat im Bundestag, obwohl zu dem Zeitpunkt im Guttenplag-Wiki bereits 4 dokumentiert waren. Das wusste er nur nicht. Na, hätte er es gewusst, hätte er auch 4 zugeben können. Aber ne, so hat er dann genau nur das zugegeben, von dem er wusste, dass die anderen es wissen. Na, Einsicht geht anders. Na, plus das Märchen, was er jetzt da in seinem geklauten Buch verbreitet, ist so frei nach dem Motto, ja, er hätte halt den Überblick verloren. Er hätte halt auf 80 Datenträgern und 4 Computern so quasi immer eichhörnchenmäßig, wenn ihm irgendwo ein Stück Text begegnet, was er ganz gerne in seiner Dissertation haben wollen würde, hat er sich das in irgendwelche Backen reingeschoben und konnte dann hinterher leider nicht mehr zuordnen, was woher stammt. Na? Und hat aber, der hat trotzdem bis zum Ende geleugnet, dass das ganze Ding ein großes Konvolut war, was eben ganz und gar nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Ja. Aber hey, also mal ganz davon abgesehen, dass der Di Lorenzo sich ja jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckst, indem er den Guttenplag jetzt beim Comeback unterstützt. Ja, da gab es ja auch irgendwie letzte Woche Aussagen aus Richtung FAZ, dass sie wohl auch so ein ähnliches Angebot bekommen hätten, aber abgelehnt hätten. Aber hey. So, dann gab es die Impfbrennung, auch am Dienstag. Magdeburg, DPA, ein Großteil des von den Bundesländern gekauften Schweinegrippe-Impfstoffs wird seit heute in einem Heizkraftwerk in Magdeburg vernichtet. Insgesamt sind es 196 Paletten mit 16 Millionen Impfdosen, die dort bis morgen Mittag verbrannt werden sollen. Die Bundesländer waren auf ihnen sitzen geblieben, weil sich nur wenige Menschen gegen das Virus H1N1 impfen ließen. Inzwischen ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Der Impfstoff hatte einmal einen Wert von 130 Millionen Euro. War ja auch voll die Epidemie, aber immerhin Steuergelder bei der Arbeit. Ja, die produzieren wenigstens heiße Luft. Oder was auch immer da in dem Heizkraftwerk hinten erhitzt wird. Ja, aber ne, das war ja ich weiß gar nicht, war das die große schlimme Epidemie oder war das nur die sich die Bundesregierung ausgedacht hat? Ich glaube, das war sogar die große schlimme Epidemie, vor der die WHO ja auch gewarnt hat. Sternchen, nachdem sie vorher die Regeln, was eine Epidemie ist, entsprechend runtergeschraubt hat. Damit nämlich auch eine Epidemie, die überhaupt niemanden umbringt, als Epidemie gelten kann. Während vorher ja als schlimme weltweite Epidemie auch noch eine gewisse Anzahl an Opfern erforderlich war. Aber hey, auf Opfer kann man ja auch verzichten. Und so, dann gibt's den Brüll-Promiss. Im Streit um die Vorratsdatenspeicherung hat Bundesinnenvollidiot Brüllrich der FDP einen Kompromiss angeboten. Er wolle sich dafür einsetzen, die Speicherfrist von 6 auf 4 Monate zu verkürzen, sagte Friedrich Focus Online. Außerdem sollten die Behörden nur dann Zugriff auf die Informationen erhalten, wenn es sich um Fälle schwerer Kriminalität handele. Zugleich betonte der CSU-Politiker, man brauche das Instrument der Vorratsdatenspeicherung. Dies habe auch der Fall der rechtsextremen Terrorserie gezeigt. Er wisse aber um die Vorbehalte beim Koalitionspartner und wolle der FDP daher eine Brücke bauen, meinte Friedrich. Also 2 Dinge fallen mir als erstes mal sofort ins Auge. Erstens, 4 Monate sind nicht mit der EU-Richtlinie vereinbar. Die EU-Richtlinie schreibt vor mindestens 6 Monate, höchstens 24 Monate. Alles, was außerhalb dieses Korridors liegt, entspricht zumindest nicht dem jetzigen Stand der EU-Richtlinie. Wenn sich Brüllrich hinstellt und sagt, ja, aber das können wir doch ändern, da frage ich mich, ja, und warum wollt ihr es nicht auf 0 ändern? Hä? Ja, plus, dann behauptet er, ja, das sei ja wichtig. Sieht man ja auch bei den Nazis. Wo sieht man bei den Nazis, dass das wichtig ist? Dass jetzt keine Daten von vor 10 Jahren vorliegen? Nun ja, das würde mit einer 4-monatigen Vorratsdatenspeicherung auch nicht. Und übrigens auch nicht mit einer 2-jährigen Vorratsdatenspeicherung. Man bräuchte dann schon eine 10-jährige Vorratsdatenspeicherung. Die allerdings irgendwie nur die ganz besonders extremen Politiker fordern. Weil auch denen dann irgendwann mal jemand klar machen muss, dass das eben mit der EU-Richtlinie eben auch nicht vereinbar ist. Oder anders ausgedrückt, was der Brüllrich da anbietet, das ist genauso ein Verstoß gegen die EU-Richtlinie wie der Zustand, den wir jetzt haben. Ja, ich meine, also dann sehe ich da auch wirklich nur beim besten Willen keine Verbesserung. Plus, er hat halt immer noch nicht belegt, inwiefern das denn nun nötig wäre. Ja, weil es gibt da keine Zahlen, die das irgendwie belegen würden. Weder bei der EU noch irgendwo sonst scheint es diese Zahlen zu geben, weil sonst würden ja die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung sie dann langsam mal aus dem Hut zaubern. Na, die Tatsache, dass keine Zahlen genannt werden, interpretiere ich jetzt einfach mal frei als, es gibt sie nicht. Na, weil also gerade bei dem Thema, da ist ja damit zu rechnen, dass wenn es die Zahlen gäbe, sie sofort veröffentlicht würden und sich sofort irgendwer draufstürzen würde. Aber hey, dann gibt's das Geheimium, was am Dienstag vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wurde. Ne? Das war die Geschichte hier mit EFSF. Gremium da, 9 Politiker sollten entscheiden, wo ja auf dem einstweiligen Verfahrenswege bereits das Gremium gekippt wurde. Vorerst, und ich betone vorerst. Und ja, also da war jetzt am Dienstag halt Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht. 30. Und Schäuble hat die umstrittenen Regeln für die Beteiligung des Bundestages an Euro-Hilfsmaßnahmen vor dem Bundesverfassungsgericht verteidigt. Vertraulichkeit sei die Voraussetzung, dass man überhaupt solche Instrumente einsetzen könne, sagte Schäuble. 2 SPD-Abgeordnete hatten dagegen geklagt, dass wichtige Entscheidungen über Hilfen für notleidende Euro-Staaten von einem geheimtagenden Gremium aus nur 9 Bundestagsabgeordneten beschlossen werden können. Ja, und also was so an Reaktionen von den Bundesverfassungsrichtern zu erkennen war, laut Medien, könnte darauf hindeuten, dass sie dem Geheimgremium gegenüber nicht offen sein könnten. Na gut, wir müssen jetzt warten müssen, bis das offizielle Urteil verkündet wird, aber also das, was wir wissen, was an Reaktionen bekannt ist, sieht nicht danach aus, als würden sie gesteigerten Wert drauf legen. Das war übrigens 9,5 Kilometer weg. Steht da. Aber ja. Hilfe, ein Idiot folgt mir. So, wo war ich? Also die Bundesverfassungsrichter deuten jedenfalls irgendwie an, dass sie eventuell möglicherweise dem Gremium gegenüber nicht offen sein könnten. So, dann gibt's ein Senkangebot. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will der SPD nach Zeitungsinformationen im Tau ziehen, um die geplante Steuerreform entgegenkommen. Mit einem Trick sollten die Pläne von Union und FDP so ausgestaltet werden, dass ein gut verdienender Facharbeiter stärker entlastet wird als ein Spitzenverdiener, der die sogenannte Reichensteuer zahlt, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Steuersenkung werde dadurch ausgewogener gestaltet. Die Steuersenkung droht am Widerstand der Sozialdemokraten im Bundesrat zu scheitern. Nicht nur am Widerstand der Sozialdemokraten, ne? Lieberknecht, CDU, hat ja auch schon angedeutet, dass sie damit nicht glücklich ist. Mit dieser FDP-Subvention. Plus die Frage, die sich mir so spontan aufdrängt, war uns das nicht verkauft worden, als die kleinen und mittleren Einkommen entlasten? Ein gut verdienender Facharbeiter zählt jetzt durch das Wort gut verdienend nicht unbedingt unter kleines oder mittleres Einkommen. Der ist dann schon eher ein höheres oder mittleres Einkommen. Aber hey, also Schäuble bietet jedenfalls einen Trick an und hofft drauf, dass dann die SPD sich doch über den Tisch ziehen lässt. Ja, ich meine, dass er damit nicht durchkommt, würde ich jetzt nicht behaupten, weil der SPD ist alles so zu trauen. Dann ist am Mittwoch das Bundeswahlrecht abgewufft worden. Na, also, beziehungsweise mir als Meldung begegnete Bundespräsident Wulff hatte das Ende September verabschiedete neue Bundeswahlrecht unterzeichnet, teilte ein Sprecher des Präsidialamtes in Berlin mit. Die schwarz-gelbe Koalition hatte die Vorlage gegen die Stimmen der Opposition durchgesetzt. Nach dem neuen Gesetz dürfen bei einer Bundestagswahl die in einem Land errungenen Zweitstimmen einer Partei bla bla. Also Bundeswuffi hat dann jetzt Ende November ein Gesetz, was eigentlich gemäß BVFG-Urteil fällig gewesen wäre, vor 5 Monaten abgenickt. Ja, oder anders ausgedrückt, das Gesetz hat dann auch noch von Ende September bis Ende November nochmal irgendwo Runden gedreht. Ja, also ich weiß ja von der Runde, die es dann irgendwo bei der Regierung verbracht hat. Von der habe ich mitgekriegt. Aber hey. Also jetzt ist das Bundeswahlrecht dann auch von Bundeswurf abgesegnet und wird dann bei Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten vermutlich. Da kommen wir gleich noch zu. Dann gibt's den E-Lohn. Die elektronische Lohnsteuerkarte soll nämlich doch erst 2013 und damit ein Jahr später als geplant eingeführt werden. Noch ein Jahr später als nach letzter Planung. Aber hey. Das haben nach DPA-Informationen die Finanzminister von Bund und Ländern beschlossen. Grund sind EDV-Probleme. Es ist bereits die 2. Verzögerung zur Einführung der digitalen Steuerkarte. Schon der erste Starttermin 2011 wurde nach technischen Schwierigkeiten um ein Jahr hinausgeschoben. Deswegen galte die eigentlich schon abgeschaffte bunte Lohnsteuerkarte aus Karton für das laufende Jahr noch weiter. Die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist, was machen Sie dann jetzt für das weitere Übergangsjahr? Lassen Sie das Ding weiter gelten oder gibt es da nochmal eine Kartonkarte? Hm? So, dann gibt's eine Meldung, die habe ich nur bei der Tagesschau gefunden, da gab's irgendwie keine Agenturmeldung zu. Aber 2008 hatten sie eine Änderung des Wahlrechts angemahnt. Jetzt müssen sich die Verfassungsrichter in Karlsruhe erneut mit dem Thema beschäftigen, weil nämlich SPD und Grüne die von Schwarz-Gelb beschlossene Neuregelung für verfassungswidrig halten und künftig zum Inkrafttreten reichen sie eine neue Klage ein. So, nun weiß ich nicht, ob das jetzt nur Ankündigung ist oder ob sie die Klage tatsächlich schon eingeworfen haben. Rein formal können sie die Klage erst einwerfen mit dem Zeitpunkt, wo die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt war. Weil vorher ist das Gesetz ja gar nicht offiziell in Kraft. Aber okay, nachdem Bundeswurf unterschrieben hat, wird man ja rausfinden können, wann denn die nächste Veröffentlichung aus dem Bundesgesetzblatt rausfällt und damit dann entsprechend den Einwurf beim BFFG timen können. Und die SPD und Grünen klagen gegen dieses offensichtlich das Problem des Stimmenunterhangs, nee, des negativen Stimmgewichts nicht fixende Gesetz. Ja, also Aufgabe verfehlt, Termin verfehlt. Was habt ihr eigentlich bei dem Ding nicht verfehlt? Und da klagen jedenfalls also SPD und Grüne gegen oder kündigen das an. Ist mir gestern begegnet. Dann gibt's Visa-Warn. Ja, weil logischerweise die Visa-Warn-Datei wird jetzt durchgeprügelt durch den Bundestag, weil die FDP sich das ja abkaufen lassen hat für Zensursula. Und verkauft wird das als Sicherheit und Bürokratieabbau. Meinthilfe, klar, zusätzliche Prüfungen sind ein klares Beispiel für Bürokratieabbau. Und zusätzliche Sicherheit haben sie auch schon immer gebracht. Man denke da nur an die Flüssigkeitskontrollen am Flughafen. Ja gut, Fefes übliche Polemik. Und was dann mir gar nicht aufgefallen war, als ich die Fehlvermeldung gesehen habe, aber mit der Visa-Warn-Datei, da ist ja, also die hat ja die FDP nur deswegen abgenickt, weil sie sich dafür Zensursula-Befreiung gekauft hat. Und entsprechend ist dann gestern Abend, also Donnerstagabend, irgendwie im Bundestag das Zensursula-Abschaffungsgesetz debattiert und dann auch abgestimmt und beschlossen worden, wo jetzt einige Leute großes Gejubel von sich geben, von wegen, yay, Zensursula ist abgeschafft. Nein, Zensursula ist erst abgeschafft, wenn der Bundesrat dieses Gesetz auch noch abgenickt hat. Ich gehe davon aus, dass der Bundesrat brav sein wird. Und der Bundeswurf das Gesetz dann auch noch unterschrieben hat und das Bundesgesetzblatt dieses Gesetz dann veröffentlicht hat. Vorher ist Zensursula formal immer noch in Kraft. Na? Ein Gesetz, was derzeit nicht angewendet wird. Wo man ja auch durchaus die Frage in den Raum stellen kann, inwiefern das denn nun verfassungskonform ist. Aber hey, immerhin, wenn das Gesetz dann abgeschafft ist, also wenn das Abschaffungsgesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist und damit das Zensursula-Gesetz sich in Wohlgefallen auflöst, dann könnte tatsächlich die Klage gegen das Zensursula-Gesetz, falls es da noch irgendwo eine gibt, zurückgezogen werden. Wobei, ich glaube, da gab es keine. Da gab es einen Versuch, der allerdings nicht angenommen wurde. Ja. Zensursula wird jedenfalls abgeschafft. Der Scherz an der Zensursula-Abschaffung ist, dass ich den entsprechend benamsten Podcast gerade letzte Woche aus dem Feed verabschieden durfte. Der ist also gerade mal 33 Wochen her. Oder sind wir mal großzügig, sagen wir 32 Wochen. Na? Oder anders ausgedrückt, was hat da eigentlich so lange gedauert? Na, entsprechende Gesetzentwürfe zur Abschaffung des Zensursula-Gesetzes sind seit aller spätestens der Bundestagswahl im Bundestag unterwegs gewesen. Die Regierung hat den Dingern nie zugestimmt. Aber man hätte ja einfach ein so ein Ding nehmen können und sagen können, okay, das hier, das occupieren wir und machen zu unserem. Wollten sie nicht. Offensichtlich. Aber hey, so, Neues von der Wirtschaft. iTeuer. Auch nach dem Regierungswechsel muss Italien für neues Geld hohe Zinsen zahlen. Für Papiere mit sechsmonatiger Laufzeit wurde heute ein Zins von 6,5% verlangt. Für eine zweijährige Anleihe waren es 7,8%. Höhere Zinssätze wurden seit der Einführung des Euro noch nie von Italien bezahlt. Wie die Notenbank mitteilte, im Oktober hatten die Zinsen noch bei 3,5 bzw. 4,6% gelegen. Ist eine Meldung von Freitag. Und es gab dann Leute, die darauf hinwiesen, dass die sich doch gar nicht aufregen sollen. Vor dem Euro haben sie doch mal irgendwann 12% bezahlt. Ja, vor dem Euro hatten sie allerdings auch noch eine eigenständige Notenbankpolitik, die sie jetzt nicht haben. Jetzt gibt es keine Notenbank Italiens. Zumindest keine, die irgendwelche Entscheidungen treffen könnte. Von daher, So, der Unterhebel ist dann ausgebrochen. Die geplante Hebelung der verbliebenen Mittel aus dem Euro-Rettungsschirm auf rund 1 Billion Euro wird nach Medieninformationen nicht gelingen. Der Chef des Rettungsfonds, Regling, man wollte beim Treffen der Eurogruppe Anfang nächster Woche den Finanzministern, ja, das ist die Mail zu dem Follow-Blubber, wo war ich? Der Chef des Rettungsfonds Regling wollte beim Treffen der Eurogruppe Anfang nächster Woche den Finanzministern Vorschläge unterbreiten, die maximal auf eine Verdreifachung der noch vorhandenen 250 Milliarden Euro hinausliefen, berichtet der Spiegel. Ursprünglich war angestrebt, diese Summe mit Beteiligung privater Investoren auf das 4- bis 5-fache zu steigern. Aufgrund der Zurückhaltung potenzieller Geldgeber, vor allem aus Asien, sei dies aber nicht zu realisieren, heißt es. Oder anders ausgedrückt, der IFSF kriegt nicht das Geld zusammen, was er bräuchte, um sich aufplustern zu können. Zumindest auf die Größe, die er offiziell kriegen soll. Ja, woran könnte das jetzt wohl liegen? Dann gibt's schäubledlich. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hält die Diskussion über gemeinsame europäische Staatsanleihen für schädlich. Jede Debatte über Eurobonds werde im Grunde in den Ländern, die ihre Haushaltsprobleme bereinigen müssen, missverstanden, dass sie sich weniger anstrengen müssten, sagte der Minister im ARD-Bericht aus Berlin. Wichtig sei stattdessen die Weiterentwicklung des Euroraums. Eine Stabilitätsunion, Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy wollen bis zum EU-Gipfel dafür Ideen dafür vorlegen. Also ich meine, das Geschwafel von wegen, ja, aber wenn es Eurobonds gäbe, würden sich Staaten ausruhen. Das Geschwafel wird als unbewiesene Behauptung immer wieder vorgebracht. Hat der Herr Schäuble da vielleicht Beweise für, die er uns nur nicht mitteilt? Oder redet er einfach aus seiner Sitzfläche heraus? Ne, bei ihm würde ich spontan darauf tippen, dass er aus seiner Sitzfläche redet, aber hey. Gab's am Montag. Auch am Montag habe ich mir hier dann die 5 Laien angeklebt. Die Bundesregierung soll nämlich erwiegen, zusammen mit 5 anderen als besonders kreditwürdig geltenden Euro-Ländern gemeinsame Anleihen aufzulegen. Dabei handle es sich um Frankreich, Finnland, die Niederlande, Luxemburg und Österreich, die von den Rating-Agenturen ebenfalls als AAA eingestuft würden, berichtet die Zeitung Die Welt unter Berufung auf ranghohe EU-Diplomaten. Das haben sie dann auch ganz schnell leugnen lassen, na, weil das wären ja an sich Eurobonds, beziehungsweise, wenn man mal genau hinguckt, gab es die Eurobonds ja schon eine ganze Weile, dass nämlich die Anleihen diverser Euro-Staaten sowieso alle den gleichen Zinssatz hatten. Und von daher, ja, das wären jetzt Euro-Anleihen, gemeinsame Euro-Anleihen, die allerdings eben halt nur die Staaten, die sie nicht brauchen, machen würden. Ob das irgendwas irgendwo irgendwie bringen würde? Weiß ich nicht, aber die Gerüchte murmelten dann auch irgendwo was von, ja, und das Geld, das würden sie dann weiterverkaufen an die anderen Euro-Staaten. Im Zweifelsfall wieder zu höheren Zinsen. Aber immerhin würden die Staaten dann überhaupt Geld kriegen. Ist jetzt nur die Frage, wie viel höher die Zinsen dann wären. Na, wenn Italien dann auch immer noch 7% bezahlen müsste, dann wäre es ja auch nicht so der große Knall. Plus, also mindestens bei Frankreich weiß ich's, aber die Ratingagenturen bedrohen doch schon diverse andere Länder, dass das AAA-Rating eigentlich nicht mehr lange steht. Von daher, was machen sie dann, die aus den extra super Sonderspezial High Performance Eurobonds rauswerfen? Oh, sie haben es ja eh geleugnet, von daher. Da gab es das Bondsmenti. Die Bundesregierung ist einem Zeitungsbericht entgegengetreten, nachdem es Pläne für gemeinsame Anleihen mit 5 anderen als besonders kreditwürdig geltenden Euro-Ländern geben soll. Es gebe keine Elite-Bonds und ein solches Instrument sei auch nicht in der Diskussion für Notfälle, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Regierungsvertreter. Ja, also haben sie dann gleich dementiert, war ja klar. Dann gab es die Moody's-Warnung, weil Moody's hat vor weiteren Staatspleiten im Euroraum und einem Zerfall der Währungsgemeinschaft gewarnt. Zwar geht die Agentur in ihrem Hauptszenario nach wie vor von einem Fortbestand der Eurozone aus, wie es in einem Sonderbericht zur Schuldenkrise heißt. In den letzten Wochen sei die Gefahr negativer Entwicklungen aber gestiegen. Als Gründe nennt die Agentur unter anderem politische Unsicherheiten in Griechenland und Italien sowie die trüben Wachstumsaussichten im Euroraum. Na ach, dann rutscht die Eurozone nach Einschätzung der OECD übrigens in eine neue kurzfristige Rezession. Sowohl in diesem als auch im nächsten Quartal werde die Wirtschaftsleistung der 17 Euro-Staaten voraussichtlich schrumpfen, heißt es im neuen Konjunkturausblick der Industrieländerorganisation. Naja, ich meine, okay, die Ausblicke. Da müsste man sich die Past Performance angucken, um festzustellen, ob die überhaupt was wert sind. Ja, oder anders ausgedrückt, haben sie in der Vergangenheit richtig gelegen oder haben sie eher daneben gelegen? Oder lagen sie immer erst dann richtig, nachdem sie wussten, wie die Entwicklung aussah? Also hinterher quasi. Weil Zukunft Voraussagen sind ja besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber hey. Ist von Montag. Dann gibt's die Fiskalunion, die Schäuble nämlich plane, unter allen 27 Mitgliedern der EU im Rahmen des Vertrags von Lissabon. Dafür hat er geworben. Allerdings seien auch andere Lösungen möglich, sagte der CDU-Politiker vor dem Verein der Auslandspresse in Berlin. Eine Alternative könne ein Pakt für mehr Wettbewerbsfähigkeit in der EU sein. Zugleich bekräftigte Schäuble, die Position der Bundesregierung Eurobonds stünden derzeit nicht zur Debatte. Schäuble äußerte sich auch optimistisch, dass das hochverschuldete Griechenland die nächste Hilfstranche erhalten wird. Die Troika von IWF, EU-Kommission und EZB werde sich voraussichtlich positiv zu den Spar- und Reformvorhaben des Landes äußern. Bla 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 bla. Weil, also ich meine, okay, darf jeder, der irgendwie hier ein bisschen nachdenken kann, drauf kommen. Wenn die nächste Tranche für die Banken nicht an Griechenland übergeben wird, damit sie es gleich den Banken in irgendwelche Öffnungen blasen, dann ist Griechenland offiziell pleite und dann haben diverse Banken plötzlich Sachen abzuschreiben. Huch, das wollen wir doch nicht, das muss um jeden Preis verhindert werden, koste es, was es wolle. Aber hey. So, dann gibt es den EFS-Fail. Habe ich bei dem Onkel Egghead gefunden, weil nämlich der Haushaltsausschuss einem Hebel für den EFSF zugestimmt hätte, so wie geplant mit einer Absicherung des Verlusts der ersten 20-30% des Haircuts. Oder anders ausgedrückt, es kann durchaus sein, wenn dann eine Schuldenbefreiung eintreten würde, dass gar nicht alles Geld bezahlt werden würde. Oder anders ausgedrückt, diese Garantie wäre dann ziemlich wertlos, weil die eh nur einen Teil betrifft. Aber turns out, nee, also ganz so war das wohl doch nicht gemeint. Gab's am Dienstag. Dann ist der Hebel gefehlt, logischerweise. Politiker der Opposition haben Zweifel an der Wirksamkeit eines erweiterten Euro-Rettungsschirms geäußert. Der SPD-Finanzexperte Poos erklärte im Deutschlandfunk, er glaube nicht, dass die vom Haushaltsausschuss beschlossene Hebelung reiche, um Schuldenstaaten wirksam helfen zu können. Der grünen Finanzpolitiker Schick sagte Handelsblatt Online, die Hebelung des Fonds könne allenfalls dann Stabilität schaffen, wenn sie als Übergang in eine langfristige Lösung genutzt werde. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte Finanzminister Schäuble gestern Abend grünes Licht für die Schlussverhandlungen über die Leitlinien des EFSF gegeben. Die Finanzminister der Euro-Länder kommen am Nachmittag in Brüssel. Blabla ist von Dienstag. So, dann gibt es mal wieder ein Exportplus. Ne? Also wir haben hier den Aufschwung XXL auf Kosten anderer Länder. Weil nämlich nach einem Exportboom-Jahr erwartet die deutsche Wirtschaft trotz der weltweiten Konjunkturabkühlung auch für 2012 Zuwächse. Für das nächste Jahr sei mit einem Exportplus von mindestens 6% auf 1.139 Milliarden Euro zu rechnen, teilte der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen mit. Herr Hundet, haben Sie eigentlich auch was gegen Lohn- und Gehaltssteigerungen bei Unternehmen des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen? Die ja nun vom Export leben und sich gerade damit brüsten, dass sie 6% Wachstum im nächsten Jahr erwarten? Wenn ja, würde mich die Begründung gerade mal spontan interessieren. No? Am Mittwoch gab es dann die Griechgabe, weil logischerweise die Troika hat brav genickt, war aber auch eigentlich nicht wirklich anders zu erwarten, nachdem ja da selbst der Pseudo-Oppositionschef da genickt hatte, dass sie nun wirklich keinen Grund mehr finden, das Geld in Richtung Banken via Griechenland nicht zahlen zu wollen. Und siehe da, sie haben dann auch beschieden, ja, also die 5,8 Milliarden Euro für die Banken, die da auf Griechenland jetzt mal kurz erhalten, um sie dann direkt an die Banken weiterzuleiten. So, und auch am Mittwoch gab es den Dreibel. Die Schlagkraft des Euro-Rettungsfonds EFSF soll nach dem Willen der Euro-Finanzminister mindestens verdreifacht und möglicherweise sogar verfünffacht werden. Schlagkraft geht aus Leitlinien über den sogenannten Hebel für den EFSF hervor, die die Minister in Brüssel beschlossen, bestätigte Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker. Das bedeutet, dass der Krisenfonds privaten Investoren 20-30% der bei Staatsanleihen angelegten Summe garantieren kann. Was immer noch relativ wenig sind. Wenn das Geld tatsächlich, also wenn der Staat nicht mehr zahlen kann, gar nichts mehr zahlen könnte, nehmen wir mal die Totalpleite an, dann kriegt man also nur noch 20-30%, ja was denn jetzt, 20, 30, 25, 21, aber hey. Motorflugzeug. Ja, zu weit weg, als dass ich es identifizieren könnte. Dann gibt's Gewinne. Die Zentralbanken der großen Industriestaaten haben mit einer konzertierten Aktion für Gewinne an den Aktienmärkten gesorgt. Weil die nämlich Geld auf den Markt werfen, weil der Interbankenhandel irgendwie nicht mehr funktioniere. Ne, die Märkte, die vertrauen irgendwie nicht mehr, die Damen und Herren Märkte. Und Die wichtigsten Notenbanken hatten sich zuvor darauf verständigt, den Finanzmärkten mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Sie vereinbarten unter anderem, die Kosten für bestimmte Geschäfte zu reduzieren. Damit fällt es den Banken leichter, sich untereinander Geld zu leihen. Beteiligt an der Aktion waren die Europäische Zentralbank, die US-Notenbank Fed sowie die Notenbanken Kanadas, Japans, Großbritanniens und der Schweiz. Die Institute hoffen, durch ihr gemeinsames Vorgehen die Turbulenzen an den Märkten dauerhaft zu reduzieren und die Realwirtschaft zu unterstützen. Oder anders ausgedrückt, denen muss irgendwie zwischendurch gerade mal der Arsch auf Grundeis gesessen haben. Was in der Presse nicht thematisiert wurde. Weswegen mich die Meldung so ein bisschen überrascht hat. Aber ja, also es geht da um Interbankenblub. Nicht so wirklich spannend, wenn man sich damit nicht auskennt. So, dann gibt es den Ströbesand. Also das war die Wirtschaft. Dann gibt es den Ströbesand. Also Onkel Ströbele. Der grünen Politiker, der in Berlin immer noch als Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird, der hat vor einigen Monaten mal irgendwann zusammen mit seiner Frau einen Urlaub irgendwo in Heddesheim und Umgebung gemacht. Ist dabei auch in einem See schwimmen gewesen, an einer Stelle, wo man nicht schwimmen durfte. Da waren dann zwei angelnde oder mehrere angelnde Jugendliche, Jungs, am Werke. Und die haben dann wohl auch in Richtung von Frau Ströbele mit sogenannten Boilies, was irgendwie Futterkügelchen sind, geschossen. Was allerdings, ne, wenn man dann irgendwie weiß, also dieses mit Boilies irgendwo hinschießen, ist wohl tatsächlich eine Angelmethode, von der ich bisher nichts wusste, aber das heißt ja nichts. Und jedenfalls war dann Ströbele darüber sehr erregt, als seine Frau vermeintlich getroffen wurde, ist dann aus dem Wasser gestürmt zu den Jungs hin, hat die Zwillen sich übereignet und ist danach dann zum Jugendamt getigert, hat da Anzeige, ist da mit großer Welle aufgeschlagen und ist dann auch zur Polizei getigert, wo es dann eine Anzeige gegen die Jungs gab. Allerdings ist die dann relativ schnell eingestellt worden, weil als 13-Jährige sind die eben nicht strafmündig. Und also die ganze Geschichte an sich, soweit ist sie erstmal relativ harmlos. Spannend wurde es dann, als dann das Heddesheim-Blog kürzlich darüber berichtete, dass der Herr Ströbele eine Anzeige gegen 13-Jährige aufgegeben hätte. Weil der Herr Ströbele hat dann nämlich den Johnny Eisenberg aktiviert, um darauf zu bestehen, dass nicht er, sondern seine Frau die Anzeige aufgegeben hätte. So, weist Udo Vetter darauf hin, naja, also so eine Anzeige, das kann durchaus auch reichen, wenn er bei der Schilderung aktiv dabei war. Da könnte die Polizei das durchaus auch als Anzeige, nämlich Tatsachenschilderung, auffassen. Der Strafbefehl, das ist, oder die Strafaufforderung, das ist das, was der Herr Ströbele vielleicht meinte, dass er das nicht aufgegeben hätte. Aber wenn er sich an der Schilderung nicht völlig still verhalten hat, dann hat er an der Anzeige definitiv auch irgendwie seinen Anteil. Und jedenfalls, also der Scherz an der Sache ist, Ströbele hat dann den Eisenberg aktiviert, um gegen ein klitzewinziges Lokalblock, was journalistisch tätig sein will, gleich mit dem großen Holzhammer zu schießen. So von wegen, ja, aber er hätte doch gar nicht die Anzeige aufgegeben, sondern seine Frau. So, ne, bis dahin hatte von der Geschichte niemand Kenntnis genommen, nachdem der Ströbele dann die taktische Nuklearwaffe unter den Anwälten rausgeholt hat. Hat die Geschichte plötzlich ein gewisses Interesse erregt in der Öffentlichkeit. Der sogenannte Streisand-Effekt. Oder, wie ich ihn hier jetzt einfach mal für die Überschrift genannt habe, Ströbesand. Ja, also jetzt ist allgemein bekannt, dass der Herr Ströbele also in einem See baden war, wo man eigentlich nicht hätte baden dürfen und sich dann da unter Beschuss gesehen hatte, beziehungsweise seine Frau, und er daraufhin dann tätig wurde und sie dann beide zur Polizei gezogen sind und dann aber nur seine Frau, er ja nicht, er stand da nur völlig schweigend daneben, eine Anzeige aufgegeben hätte. Gegen zwei 13-Jährige. Und dass er der Darstellung, er hätte eine Anzeige aufgegeben, juristisch mit einer Rechnung von 750 Euro widerspricht. Ja, Herr Ströbele, das war vielleicht nicht unbedingt die intelligenteste aller Aktionen, die Sie bisher gemacht haben. So, habe ich mir am Samstag reingeklebt von Fefe. Dann gibt es die Rechts-PD. Eine Woche vor dem Parteitag hat SPD-Chef Sigmar Gabriel davor gewarnt, eine sogenannte Reichensteuer zu beschließen. Mit einem Überbietungswettbewerb von Steuererhöhungen könne man keine Wahl gewinnen, sagte er dem Tagesspiegel. Ein Spitzensteuersatz von über 50% würde aber diesen Eindruck vermitteln. Die SPD müsse sich sozial und liberal aufstellen, fügte er mit Blick auf die Wahl 2013 hinzu. Also ich meine, die Parteien, die sich damit brüsten, niemals irgendwelche Steuern zu erhöhen, da kenne ich eigentlich die Rechten. So die Republikaner in USA und die Union hier und die Pseudoliberalen. Aber hey. Also mit freundlichen Grüßen, liebe SPD, die Richtung stimmt nicht. Genau. Dann ist außerdem im südafrikanischen Durban der 17. UN-Klimagipfel losgegangen. Etwa 20.000 Delegierte, Experten, Politiker, Funktionäre und Journalisten aus rund 190 Staaten wurden da nämlich via Flugzeug im Zweifelsfall rangekarrt, haben dabei CO2 in Mengen jenseits von Gut und Böse in die Luft geblasen. Aber die sitzen jetzt alle an einem Ort, wobei allerdings irgendwie niemand damit rechnet, dass da irgendwas richtig Handfestes bei rauskommt. Na, von daher können sie das sich an einem Ort treffen, sich eigentlich auch gleich wieder klemmen. Wenn sie nicht ernsthaft die Absicht haben, sich auf was zu einigen, dann wird da ungefähr gar nichts bei rumkommen und sie können den ganzen Scheiß eigentlich auch sein lassen. Aber hey. So, am Mittwoch gab es dann das Unbet, weil nämlich ein 18 Jahre alter Muslim aus Berlin an seiner Schule nicht demonstrativ gerne Mekka beten dürfe. Nach mehrjährigem Streit wies das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Klage des Gymnasiasten zurück. Er müsse die Einschränkung seiner Glaubensfreiheit hinnehmen, weil sonst durch die öffentlichen Ritualgebete der Schulfrieden gestört werde, urteilte der 6. Senat. Berücksichtigt wurde die besondere Situation an dem Gymnasium in Berlin-Weddingen. Die Schüler dort gehören 5 Weltreligionen in verschiedenen Glaubensrichtungen an. Und das Gericht wies ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei um eine Einzelfallentscheidung handele. Von daher, ja. Also dieser eine Schüler darf an dieser einen Schule da nicht demonstrativ beten. So, dafür soll es in Belgien dann gerade mal wieder eine neue Regierung geben. Sozialisten, Christdemokraten und Liberale haben sich nämlich geeinigt. Im Grundsatz auf eine Koalition berichtet die Nachrichtenagentur Belga. Premierminister wird der Sozialdemokrat Elio Di Rupo aus dem französisch sprechenden Wallonie im Süden Belgiens. Wenn mich nicht alles täuscht, war das der letzte Woche mir noch als Meldung in den Podcast reinfiel, dass er hinschmeißen wollte. Aber hey, ist sein Hinschmeißen offensichtlich nicht anerkannt worden und jetzt haben sie sich dann doch irgendwie noch auf irgendwas geeinigt. Ja, nicht, dass die Belgier irgendwie dringend eine Regierung gebraucht hätten, weil offensichtlich gab es da keine Probleme. Dann hat Deutschland übrigens mal wieder gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen, hier allerdings schon in Heiligendamm, was war das, 2008? Kann das sein? Nee, 2007. Wo nämlich zwei Studenten vorsorglich festgenommen wurden, weil sie Plakate bei sich führten, Freiheit für alle Gefangenen, was die Polizisten so deuteten, dass die planen würden, gewaltsam die Gefangenen zu befreien. Und um sie daran zu hindern, sind sie dann in Gewahrsam genommen worden. Motorflugzeug. Woraufhin die ganze Geschichte dann durch diverse Gerichte weitergereicht wurde und jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ist das der EGMR? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, genau. Der ist dann jedenfalls zu dem Ergebnis gekommen, nein, das entspricht nicht der Menschenrechtskonvention der Europäischen. Und auch in diesem Fall darf Deutschland mal wieder eine Strafe zahlen. Konsequenzen für irgendwelche der Beteiligten wird es tendenziell aber nicht weiter haben. Also okay, die zwei Jungs da, die kriegen ein bisschen Geld. So irgendwie 3.000 Euro Schadensersatz, Schmerzensgeld, was weiß ich. Aber es wird überhaupt keine Konsequenzen haben. Es werden weiterhin Polizisten, die meinen, dass irgendein Plakat eine Straftat anstiften könnte, Leute festnehmen werden. Gegebenenfalls auch mit einfacher körperlicher Gewalt. Und ja. So, genau. Und der Althus halt. Der Althusmann, den hatte ich ja vor einiger Zeit schon mal als auch dessen Dissertation stand ja in dem Verdacht, zusammengeklöppelt zu sein, meint jetzt allerdings die Uni Potsdam, nö, das war zwar eine blöde Dissertation, aber das war kein Plagiat und deswegen darf der Althusmann seinen Doktortitel behalten. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es vom Sierhagen Sonntag 12.58 Uhr das Niveau mit einem Improvisationstitel. 7 Minuten 11 ist hier die Aufnahme lang. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus der vorletzten Anstaltssendung der Nummer 45 Mitte der Bundestagswanze. 3 Minuten 10 ist das lang, weil zu dem Zeitpunkt war die Wanze gerade hippes Thema in den Medien. Kriegt ihr dann auf die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr mich bei Twitter @kompott erwähnen oder eine Mail an kombiblog@googlemail.com oder kompott@me.com schreiben. Oder einen Kommentar, wieso klingelt das jetzt? 2 Minuten vor 11. Oder einen Kommentar im compiblog.de Kompott 294 Teil 2 einstellen. Oder mich bei Google Plus erwähnen. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Improvisation von dem das Niveau. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Seit Bald hat's hier mordes Stinken, und zwar bis zum Himmel, denn die waschen sich. Nein, nein, nein. Was denn? Ihr und eure dreckigen Gedanken. Ihr und eure dreckigen Gedanken. So, jetzt Strophe 1. Ich hab aufgehört zu zählen und weiß nicht mehr, wie viel ich heute getrunken hab. Mein Humpen ist schon wieder leer, aber meine Blase reicht mir bis zur Nase. Ich geh zum Wirt und frag ihn,
sag mal, hast du hier ne Vase?
Aber er hat keine. Aus Anstand geh ich raus, stell mich an die Tavernenwand.
Stell mich an das Saltatio-Banner.
Direkt hinterm Haus, wieder einmal lob ich Hopfen, Gerste und auch Malz. Plötzlich spür ich eine Klinge direkt an meinem Hals. Es ist aus, denn Alea schlitzt mich auf, beim Pissen gemeuchelt. Ich lieg in meinem Saft, beim Pissen gemeuchelt. Die Hand noch am Schaft, es ist aus, denn Alea schlitzt mich auf. Bei der Schlacht fuhr meine Klinge ein blutige Ernte, denn wie aus dem Nichts stand vor mir plötzlich der Gehörnte. Jetzt bin ich ein Held, denn ich hab ihn erschlagen, kein Bier zahl ich noch selbst, doch alle kommen in meinen Magen. Von da müssen sie selbstverständlich wieder raus. Ich habe Glück, denn ein Abort ist direkt mit im Haus. Kaum hab ich mich hingesetzt, fühl ich etwas an mir schneiden, eben noch in der Latrine, jetzt in meinen Eingeweiden. Es ist aus, denn ein Meuchler schlitzt mir auf, beim Pissen gemeuchelt. Ich lieg in meinem Saft, beim Pissen gemeuchelt. Die Hand noch am Schaft, es ist aus.
Weißt du nicht, wie der Meuchler hieß?
Denn der Lasterwald schlitzt mich auf.
Machen wir jetzt eigentlich noch den der Schwammer seine täglichen Runden Witz, oder?
Nö, diesmal mal nicht. Muss auch mal sein ohne.
Ich frag mich, wie er seine Haare so weiß kriegt, wenn er ständig in Kacke schwimmt. Aber das soll die Sorge unserer Zuhörer nicht sein.
Es geht weiter mit der dritten Strophe. Ich steh kurz vor dem Kampfe, im Harnisch auf dem Feld. Da spür ich's plötzlich drücken und alles Gold der Welt gäbe ich für nen Pispagen, doch keiner ist in Sicht.
Aber es einfach laufen lassen kann ich doch auch nicht. Ich mein, ich bin immerhin Ritter und so, ja, das hat was zu bedeuten. Ich kann's doch nicht laufen lassen hier vor all den edlen Leuten.
Also schlag ich mich ins Dickicht, abseits von der Schlacht. Also schlag ich mich ans Banner, abseits von der Schlacht, und kriege von nem fiesen Meuchler die Kehle aufgemacht, es ist aus.
Wie heißen denn die anderen von denen?
Denn der Elsi schlitzt mich auf.
Denn der Elsi schlitzt mich auf, beim Pissen gemeuchelt. Ich liege in meinem Saft, beim Pissen gemeuchelt. Die Hand noch am Schaft, es ist aus. Denn die Elsi schlitzt mich auf. Glaubst du mir, wenn ich sage, dass es nicht Absicht war? Wirklich nicht! Mein Hirn wollte das so. Ich lieg in feinsten Daumen mit mehreren Frauen, nehme Auszeit davon, böse Leute zu verhauen. Kaltes Bier, heißer Kaffee, nur die allerfeinsten Trauben. Brüste, Ärsche, Schenkel, die mir meine Sinne rauben. Sie fragen mich, wen von ihnen ich am schönsten finde.
Ich kann mich doch nicht nur an eine von euch binden.
Sage ich, lächle und küsse sie zärtlich, aber diese meine Antwort ist mehr als nur gefährlich. Es ist aus, sie holen ihre Dolche raus, beim Küssen gemeuchelt. Ich liege in meinem Saft, beim Küssen gemeuchelt, und mein lustgeschwellter Schaft wird langsam leer. Ich bin bald nicht mehr beim Küssen gemeuchelt. Ich liege in meinem Saft, beim Küssen gemeuchelt, und mein lustgeschwellter Schaft wird langsam leer. Ja, da wär ich doch lieber beim Pissen gemeuchelt. Ich liege in meinem Saft, beim Pissen gemeuchelt. Die Hand noch am Schaft, es ist aus. Nee, es ist leider noch nicht aus. Es gibt ja noch vier andere Bandmitglieder, die wir noch nicht angekackt haben. In der Schenke, die Laute vor dem Bauch, vor mir kühle Getränke und nackte Frauen auch. Sie schmiegen sich an meinen wohlgeformten Leib. Ein Junge, sie fängt an zu weinen.
Finger weg von meinem Weib!
Es ist aus, denn der Luzi schlitzt mich auf beim Pissen gemeuchelt.
Beim Singen gemeuchelt. Entschuldigung, ich bin so durcheinander. Wenn der Luzi Hand an mich legt, dann weiß ich schon gar nicht mehr, welche Strophe ich singen soll.
Beim Singen gemeuchelt. Ich liege in meinem Saft beim Singen gemeuchelt. Die Hand noch am Gitarrenschaft. Es ist aus, denn der Luzi schlitzt mich auf. Ich habe keine Hoffnung, dass mein Darm heute noch was macht. Trotzdem fange ich an zu pressen. Vielleicht ist Code Sicht, aber ich hab was vergessen. Mein Verstand an Fokus bricht. Es ist aus und die Wurst ist noch nicht raus. Beim Kacken versteinert und unter meinem Gewicht beim Kacken versteinert. Der Donnerbalken bricht. Es ist aus und die Wurst ist noch nicht raus. Beim Kacken versteinert. Und unter meinem Gewicht beim Kacken versteinert. Der Donnerbalken bricht, es ist aus.
Tut mir leid, Falk von Mümmelstein, dass du nicht im Lied drin vorkamst. Aber jetzt ist es aus.
Ich bin so müde.
Es hat geklappt, wir sind drin.
Ja, ich weiß, dass wir hier drin sind. Wo sollen wir denn sonst sein?
Nein, draußen sind wir drin. Also, unser Anstaltstrojaner ist aktiv, er schafft, es funktioniert. Wir sind drauf auf 36 Smartphones im Bundestag.
Ja, das regt mich ja auch immer so auf. Jedes Schulkind kriegt sein Handy abgenommen, weil es damit den Unterricht stört. Aber unsere großen Vorbilder, wenn wieder eine Debatte ansteht, wo es angeblich um die Zukunft des Landes geht, simsen, ja, was der Daumen hergibt, gerade Sie.
Ja, gerade Sie, ja. Bei ihr sind wir... Bei ihr sind wir auch drauf und drin.
Wupper drauf, drin.
Oh, Heimatland, du bist wirklich ein undigitaler Depp, wenn ich das mal sagen darf, ja? Wir haben einen Anstaltstrojaner programmiert. Und da haben wir uns aufgehackt auf 36 Smartphones, jetzt schon. Vielleicht auch 38 in der Zwischenzeit, im Bundestag. Das heißt, wir können jetzt da SMS abrufen, die alten. Wir können sie per Screenshot safen und in Zukunft alles mitlesen.
Auch das von ihr?
Ja, auch bei ihr.
Das heißt, wir können jetzt mal rausfinden, ja, was sie wirklich denkt, ja, wenn sie während der Sitzungen auf ihrem Handy rumpatscht.
Jetzt komm mit in meine Schlafbaustelle, ich zeig's dir, ja? Pass auf, erinnern Sie sich an diese Bundestagsdebatte zum Rettungsschirm?
Ja, natürlich, da war sie doch so sauer auf den Lammert, weil er diese beiden Abweichler hat reden lassen.
Ganz,
ne?
Genau, und die war noch in der Debatte so sauer, dass er noch in der Debatte ihrer Büroleiterin, der Baumann, SMS geschrieben hat. Und zwar folgendes.
Lammert diese Lusche. Sowas hätte es in der Volkskammer nicht gegeben. Bald fällig der Mann. AM. Das ist ja sensationell.
Ja, sag ich doch, und total illegal.
Super. Haben wir noch mehr davon?
Ja, so, freilich.
Gerade bei der Euro-Rettung war doch wieder so eine Herzensangelegenheit von ihr.
Ach, Herzensangelegenheit. Bei der Debatte, die hat keinen Bock gehabt. Bei der Debatte, die wollte heim. Hat sie gleich nach Hause geschrieben. Hier.
Hallo Joachim, komme später. Das blöde Parlament will wieder mal Demokratie spielen. Knubbelmetz steht im Kühlschrank.
Bitte. Ich hab's doch immer gesagt, dass es so. Das ist genau so.
Und Sie haben ja recht, diese ganze Rettungsschirmdebatte, das war ein Witz, war das. Die haben überhaupt keine Ahnung gehabt, worüber sie da abstimmen. Passen Sie auf, unser Trojaner hat eine Rund-SMS abgegriffen, die so ein Hinterbänkler massenhaft verschickt hat. Kurz vor der Abstimmung hat er Folgendes geschrieben.
Hallo Kollegen, kann mir mal jemand verraten, worum es hier eigentlich geht? EFSF und so?
Ja, und jetzt aufgemerkt, unser treuer Trojaner hat alle 456 Antworten gespeichert. Ja, und alle waren lustigerweise total identisch. Die Antwort war die.
Keine Ahnung, stimm einfach mit Ja, wir wollen endlich ins Borchardt.
So. Tja. So schaut's aus, Priol. Das ist die Realität der Realisten. Ha? Noch Fragen?
Ja. Ist vom Schnaps noch was übrig?
Der Schnaps ist aus, aber ich hätte noch Zäpfle.